Nehmen wieder Platz. Eben haben wir diesen Psalm gemeinsam gebetet, bekannt. Der Psalm ist ja ein Gebet, er ist eine Lehre, er sagt Wahrheit über Gott. Und ich möchte, dass wir uns einfach, bevor ich anfange, den Psalm auszulegen, dass wir diesen Psalm gemeinsam genießen, dass er uns gut tut. Und wir eine Beziehung zu diesem Text und den Aussagen entwickeln. Ich habe mir da folgende Methode gedacht und ich stelle euch kurz vor, wie wir das gleich miteinander machen werden. Ihr habt den Text in eurer Hand, wir haben den gerade gemeinsam gelesen und vielleicht gibt es einige Aussagen. Ein kurzer Satz oder eine kurze Aussage, vielleicht auch nur ein Wort, die dich persönlich anspricht. Und wenn wir jetzt eine Zeit haben, oder jetzt wollen wir einfach eine Zeit haben, wo du das, diesen Psalmtext zu deinem Gebet machen kannst. Und du nennst einfach eine Aussage, eine kurze Aussage aus diesem Text, die dich anspricht, die dein Gebet sein soll oder die deinen Glauben gerade stärken soll. Wenn in dieser Zeit, die wir haben, kurze Zeiten der Stille sind, ist das okay. Und ihr macht es immer nacheinander, ja? Wenn ihr einen Gedanken habt oder aus diesem Psalm, dann lest ihr diesen Teil vor. Wiederholungen sind ausdrücklich erwünscht. Und ich werde dann diese Zeit mit einem Amen beenden.
Als einer in Eden blieb, hörte der Herr und halt ihn aus all seinen Mund.
Er ist der Leben wert und gab nicht Tage hätte, die auf ihn sehen werden, strahlen vor Freude. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus aller Not.
Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr.
Der Herr errettete mich aus aller meiner Not. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten. Die Augen des Herrn merken auch die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Der Gerechte muss ihn leiden, aber aus allen Dingen wird er retten.
Schmecket und seht in eurem Herrn.
Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Amen. Diese Methode, so einen Psalm zu nehmen und zu schauen, was spricht mich an und einzelne Teile aus diesem Psalm zu seinem persönlichen Gebet machen, Das könnt ihr auch in eurer persönlichen Zeit mit Gott anwenden. Ich liebe das, mit Psalmen einfach mein Gebetsleben inspirieren zu lassen. Vielleicht kennst du das und praktizierst das auch schon. Lass uns nun zum dritten Teil kommen, die Auslegung zu Psalm 34. Wenn ihr in den Gemeindebrief geschaut habt, dann kennt ihr das Thema der Predigt. Da steht, das ist Lebensqualität. Wie komme ich da drauf? Schaut mal Vers 13 an. Vers 13. Da übersetzt Luther, wer ist's, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Und es ist eine Freude zu lesen, auch wie andere Bibelübersetzungen diesen Vers 13 übersetzt haben. Neu-Genfer Übersetzung schreibt, wer von euch will leben, will Freude am Leben haben. Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Neu-evangelistische Übersetzung, wer will etwas vom Leben haben? Wer will lange glücklich sein? Neues Leben Bibel, wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben? Und Hoffnung für alle, wer von euch will sich am Leben freuen und gute Tage erleben? Und wenn ich euch diese Frage so weitergeben würde, ich glaube, wir alle würden sagen, genau das will ich, oder? Also das ist so wie eine Frage, wer will gesund sein und keine Schmerzen haben, ja? Da würden sich auch alle melden. Also wir würden uns alle melden, wenn das ginge. Und ich nenne das, worum es in dieser Frage geht, einfach Lebensqualität. Wer will ein Leben mit guter Lebensqualität führen? Darum geht es in dieser Frage. Und dann melden wir uns, sagen, ja, das will ich. Und diese Frage wird im Psalm nicht nur gestellt. Wir bekommen auch beschrieben, was Lebensqualität ist und auch, wie man Lebensqualität findet und erhält. Also die fällt ja nicht einfach vom Himmel, sondern wie findet man Lebensqualität und wie erhält man sie sich? Und ich hoffe, damit habe ich euer Interesse geweckt, dass ihr heute etwas darüber hört, was Lebensqualität ist, wie ihr sie findet und wie ihr sie für euch erhalten könnt. Lasst uns anschauen, was wir im Psalm dazu entdecken und lernen. Ich will das in drei Gedankenschritten tun. Und dieser Dreischritt ist gleichzeitig der Weg, den wir im Wort Gottes erkennen können, um Lebensqualität zu finden und auch zu erhalten. Der erste Schritt zur Lebensqualität ist die Gotteserfahrung. Und dann nutze ich einfach auch die Einführung, die dieser Psalm selber gibt. Wir lesen ganz am Anfang, dass es ein Psalm von David ist. Diesen Psalm schrieb David, als er wieder einmal eine lebensbedrohliche und angsteinflößende Situation erlebt hat. Die Geschichte ist so bekannt, dass man sofort weiß, welche Situation in der Einleitung des Psalms angesprochen wurde. Also wenn ihr euch ein bisschen auskennt im Alten Testament und ihr diese Geschichte einmal gelesen habt, ich glaube sofort, die ist so eindrücklich, wisst ihr, ah, diese Situation war das. Damit wir aber alle wissen, worum es geht, lese ich uns diese Situation, die direkt vor diesem Psalm stattfand, einmal vor. Und wir können leicht die Angst und Verzweiflung von David nachempfinden, aber auch die große Freude, dass er nochmal mit seinem Leben davongekommen ist. Dieser kurze Text steht im 1. Samuel, Kapitel 21, ab Vers 11 und die folgenden Verse. Da steht, noch am selben Tag eilte David weiter, um Saul zu entfliehen. Also der war wirklich auf der Flucht, Saul bedrohte sein Leben. Er verließ Israel und kam in die Philisterstadt Gath zu König Achish. Doch die Hofbeamten dort warnten den König, ist das nicht David, der Anführer der Israeliten, für den sie tanzten und sangen? Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10.000? Diese Worte jagten David Angst ein. Er fürchtete sich vor Achish, dem König von Gath. In seiner Verzweiflung stellte er sich wahnsinnig. Er schlug wild um sich, als man ihn festhalten wollte, kritzelte auf die Torflügel und ließ seinen Speichel in den Bart laufen. Da fuhr Achish seine Diener an. Warum habt ihr diesen Kerl zu mir gebracht? Ihr seht doch selbst, dass er wahnsinnig ist. Glaubt ihr, in meiner Stadt sind Verrückte so selten, dass ihr mir diesen vorführt und hier herumtoben lasst? Denkt ihr, ich will so einen Gast haben? Natürlich nicht, und dann schicken sie ihn weg. Könnte man drüber schmunzeln, wenn es für David in der Situation nicht so ernst wäre, aber schön beschrieben. Was haben wir eben erfahren? David war in einer verzweifelten Situation. Saul war zwar keine Bedrohung mehr, aber David hatte so viele Philister im Krieg getötet. Er war ein Kriegsheld der Israeliten und er wusste, wenn sie ihn erkennen würden, kann er keine Gnade erwarten. Nun wurde er aber erkannt und zum König gebracht und damit war sein Tod eigentlich schon beschlossene Sache. Psalm 34 ist dann ein Lobpsalm für Gott, der ihn gerettet hat. Und im Hintergrund steht diese Gotteserfahrung, die Erfahrung, Gott hat mich errettet. Ich lebe noch. Ich brauche keine Furcht mehr haben, keine Angst haben. Gott war bei mir, Gott ist bei mir, er hat mich erhört. Lasst uns dieses Lob Gottes von David nochmal im Original lesen. Und es geht von Vers 2 bis Vers 9. Und mit dieser Erfahrung der Errettung geht er in diesem Psalm und schreibt diesen Psalm. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauert. Merkt ihr hier Gottes Erfahrung als Thema? Dass da diese Gotteserfahrung im Hintergrund steckt. Das ist für uns leicht zu erkennen, weil David hat ja nicht nur sozusagen um sein Leben gekämpft, indem er sich wahnsinnig gestellt hat und nach Möglichkeiten suchte, sein Leben aus der Schlinge zu ziehen. Natürlich hat er gebetet. Und zwar so, wie man betet, wenn man überleben will. Also wir kennen ja, wie wir beten, wenn wir Schmerzen haben und krank sind. Ja? Also wenn du um dein Leben betest, dann betest du nochmal wahrscheinlich intensiver. Und Gott hat ihn errettet und wieder einmal hat er erlebt, dass Gott für ihn da ist, dass Gott für ihn da war. Wo ist hier Lebensqualität Thema? Alle Menschen erleben Ängste, Furcht und Krisen. Wie gut ist es da, wenn es einen Gott gibt, der hört und hilft? Wie gut ist das? Und das ist Lebensqualität. Und dann auch einen freundlichen Gott kennen, mit ihm leben und ihn erleben und ihm danken und loben. Einen freundlichen Gott, ihn erleben, ihn danken, ihn loben können, das ist Lebensqualität. Aber nur, wenn es echt ist, wenn es wahr ist, wenn Gott wirklich da ist und seine Hilfe und Nähe wirklich erfahren wird. Und genau das ist bei David der Fall. Es ist nicht nur bei Worten geblieben. David hatte nicht nur einen theoretischen, gelernten Glauben. David hatte echte, eigene Gotteserfahrung. Und diese Gotteserfahrung ist der erste Schritt zur Lebensqualität. Und wenn du weißt, Gott ist da und Gott ist freundlich und er ist an deiner Seite, dann gibt es so ein Lebensgefühl. Ein sehr schönes Lebensgefühl. Und Paulus bringt dieses Lebensgefühl in einem kurzen Satz im Brief an die Römer auf den Punkt. Das schreibt der Römer 8, 31, Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Also wirklich, Gott ist für uns, für mich, für dich, wer kann uns da noch irgendetwas anhaben? Und die Antwort ist niemand. Und dieses Gefühl, dieses Wissen, Gott ist für uns, das ist Lebensqualität. Lass uns diesen ersten Schritt für uns gehen. Erinnere dich an deine Gotteserfahrung. Mach dir bewusst, du kennst Gott. Du lebst mit ihm. Er hört dich. Gott ist für dich. Du hast einen Ort für deine Freude, für deine Sorgen, für deine Nöte, für deine Ängste. Du bist nicht allein. Du bist nie verlassen. Und Gott ist mehr als ein Ort, wo du hingehen kannst. Er ist dein Helfer. Er ist dein Retter. Und erinnere dich, du hast Gott in der Vergangenheit erlebt und du wirst erleben, er ist mit dir in der Zukunft. Das ist Lebensqualität. Für mich auf jeden Fall. Das ist attraktiv. Kommt das rüber? Und wenn ich davon so schwärme, und ich weiß, nicht nur bei mir, bei vielen von euch stehen echte Gotteserfahrungen dahinter, dann ist es etwas, das kann auch nicht bei uns bleiben, oder? Das wünschen wir, diese Erfahrung, diese Lebensqualität, Gottes Erfahrungen zu machen, wünschen wir jedem. Und wenn du hier sitzt und nicht weißt, wovon ich rede, wenn du diese Erfahrungen mit Gott noch nicht kennst, nutze das Gebetsangebot nach dem Gottesdienst. Ich weiß jetzt nicht genau, wer eingeteilt ist, aber die sitzen dann da in dem Raum nebenan. Und es ist ganz leicht zu sagen, ich will diese Erfahrung machen, geh dahin, sag, betet für mich, ich will Gott mehr erleben. Und damit beginnt es, der erste Schritt zur Lebensqualität, die Gotteserfahrung. Dann kommt der zweite Schritt zur Lebensqualität, fürchte Gott. David geht von der Gotteserfahrung ja einen Schritt weiter. Er beginnt damit, für Gottesfurcht zu werben. Das lesen wir im Psalm ab Vers 10, folgende. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Boah, muss ich mich hier beschränken. Ja, Gottes Furcht ist eine extra Predigt wert, weil es so ein schönes, ein großes Thema ist. Aber ich mache es heute kurz. Gottes Furcht ist nicht Angst vor Gott. Es ist die Achtung vor der Wirklichkeit Gottes. Also es ist wirklich Gott, mit dem wir da zu tun haben. Es ist die Ehrfurcht vor ihm. Diese Ehrfurcht, die Gottesfurcht, ist etwas Wunderbares, das zu unserem Glauben an Gott einfach dazugehört. Ich möchte, dass wir das als was Schönes, was Wunderbares begreifen lernen. Gottesfurcht in diesem Sinne entsteht immer dann, wenn wir in Berührung mit der Größe und der Herrlichkeit Gottes kommen. Und ganz ehrlich, ich möchte in Berührung mit der Größe und der Herrlichkeit Gottes kommen. Und dann begegnet er mir und ich merke, es ist Gott. Und dann ist Folge Ehrfurcht vor Gott, wo ich auf die Knie fallen will und ihn anbeten, wo ich seine Größe lobe und preise. Und das macht unseren Glauben reich. Es macht auch umso schöner, wenn wir wissen, dieser Gott, vor dem Ehrfurcht angebracht ist, ist auf meiner Seite, er ist für mich. In der Apostelgeschichte lesen wir davon, wie Gottesfurcht bei den ersten Christen von Anfang an ganz normal dazugehörte. Apostelgeschichte 2, 42 und 43, das sind gerade 42 so ein Text, den man auswendig lernen kann. Er beschreibt das Leben der ersten Christen so im Überblick, ja, so ganz grob, was haben die gemacht und was hat sie ausgezeichnet. Und dann lesen wir, sie, die ersten Christen, die gerade an Pfingsten zum Glauben gekommen ist, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Und wenn du Wunder und außergewöhnliche Zeichen erlebst, ja, das macht die Furcht Gottes nicht kleiner. Die Ehrfurcht vor Gott, die steigt. Dieser Gott ist wirklich Gott und er ist mit uns. Was ist jetzt der entscheidende Punkt, warum Gottes Furcht zu Lebensqualität führt? Ehrlicherweise gibt es viele entscheidende Punkte, die deutlich machen, Gottes Furcht führt zu Lebensqualität. Ich will einfach mal zwei nennen. Erste Aussage. Gottes Furcht bewirkt, dass ich Gottes Aussagen über mich mehr glaube als mir oder anderen. Das ist genial. Weil Gottes Furcht heißt, seine Meinung steht über meiner Meinung und über die Meinung anderer. Und damit habe ich ein Fundament, oder ich kann ein Fundament bauen über Aussagen für mich, über mich selber, die ich glauben darf, weil sie von Gott kommen. Was ist denn das, wie Gott uns sieht, was wir mehr glauben dürfen als uns? Gottes Blick auf dich ist liebend. Du bist für Gott sein Leben wert. Wir haben das im Abendmahl eben miteinander gefeiert. Er glaubt mehr an dich als du selbst. Gott ist nicht der, der dich anklagt, sondern Gott ist der, der immer für dich ist. Und es ist die Gottesfurcht, die für dich ein Weg ist, dich selber anzunehmen und zu lieben, so wie du bist. Nicht so, wie du sein möchtest oder so, wie du sein solltest, sondern Gottesfurcht hilft dir zu glauben, zu fühlen und auch zu sagen, ich liebe mich. Ich liebe mich. Kannst du das sagen, wenn du vor dem Spiegel stehst? ich liebe mich? Du darfst es sagen, du sollst es sagen. Gut über sich denken und fühlen dürfen, trotz Schwächen und Unvollkommenheit, weil ich Gott mehr fürchte und ihm mehr glaube als mir oder anderen. Das ist Lebensqualität. Kommt das an? Ey, das ist so gut. Zweite Aussage. Gottes Furcht befreit vor Menschenfurcht. Gottes Furcht befreit dich davon, dich von Menschen und Umständen fremdbestimmen zu lassen. Es ist eine so schöne Wirklichkeit dieser Gottesfurcht. Das ist auch ein extra Thema wert. Denk mal drüber nach, das ist der Hammer. Du wirst befreit dazu, das Gute zu leben, das du erkennst und leben willst. Du kannst echt sein, du bist unabhängiger von der Meinung anderer, weil du mit Gottesfurcht dich an Gott verankerst. Gottesfurcht führt dazu, dass dein Hauptgedanke nicht mehr sein muss, was denken die anderen? Gottesfurcht leitet dein Leben mit der Frage, was gefällt Gott? Was entspricht ihm? Was freut Gott? Und weil du Gott mehr gefallen willst als allen anderen, deshalb willst du tun, was er tun würde. Und diese Freiheit aus Gottesfurcht heraus ist Lebensqualität. Und wenn man sein Leben in Ehrfurcht vor Gott führt, dann erhält man sich Lebensqualität und damit auch, kommen wir zum dritten Schritt. Aber hast du den Punkt verstanden? Weil das, was Gott will für dein Leben, ist das, was, wenn ich ehrlich bin, das will ich auch. Das, wozu Gott uns verwandeln will, sage ich, das wünsche ich mir schon lange. Danke Gott, dass es mit dir möglich ist. Super. Okay, Gottesfurcht. Und dann kommen wir von der Gottesfurcht direkt zum dritten Schritt. Der dritte Schritt zur Lebensqualität, der ist, tue, was Gott sagt. David hat in diesem Psalm allgemeingültige Ratschläge für gelingendes Leben aufgeschrieben. Vielleicht ist dir das aufgefallen. Es gibt ja diese Frage in Vers 13, ja, wer will gutes Leben sehen? Und die kommt direkt nach dem Thema Gottesfurcht lehren. Und dann gibt es Ratschläge nach Vers 13. Und wenn wir einfach tun, was Gott uns durch den Bibeltext sagt, bekommen wir Lebensqualität. Was steht da? 14 und 15. Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen, tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Was sollen wir tun oder lassen? Lasse Böses reden und Unwahres reden. Lass das. Und jetzt überleg mal, was passiert, wenn du das tust? Wenn du das tust, schaffst du dir ein Heilland. Ein heiles Land. Ein heiles Land in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen und in deinen Beziehungen. Das ist Lebensqualität. Wenn du das nicht tust, lässt du Unheil in deine Gedanken, in deine Gefühle und in deine Beziehungen. Und du verlierst Lebensqualität. Kurzfristig, wenn man sich mal so gehen lässt, ja, vielleicht auch in schlechter Gesellschaft, kurzfristig fühlt sich das auch gut an. Aber die Eigendynamik in diesem schlechten Verhalten wirkt wie ein Gift, das dich und andere krank macht, Unheil macht. Und wenn wir einfach zum Beispiel das tun, lasse Böses und Unwahres reden, schaffen wir ein Heiland. Und das ist die zweite Aussage. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Ist auch so einfach. Böses Tun belastet das Gewissen und zieht den ganzen Menschen nach unten. Freude, Frieden und Glücklichsein gehen verloren. Wer Gutes tut, erntet dagegen Lebensqualität. Du erntest Freude, Sinn, ein gutes, ein reines Gewissen. Gutes Tun macht einfach auch mehr Spaß und tut gut. Wenn du ein Mensch bist, der gerne schenkt, also sich Freude macht, der sagt, wie kann ich einem Freude machen, und du machst es gerne und dann machst du dir Mühe, du holst was, du packst es ein und du schenkst. Kennst du die Freude beim Schenken? Das ist doch cool, oder? Es macht einfach Gutes, das ist eine Form von Gutes tun. Es macht einfach Spaß. Es tut uns und anderen gut. Gutes tun tut uns und anderen gut. Super, das ist Lebensqualität. Und das dritte, was wir tun sollen, ist, suche Frieden und jage ihm nach. Friede ist ein Beziehungsbegriff. Es gibt mehrere Beziehungsebenen, wo Unfriede Lebensqualität verhindert. Eine befriedete Beziehungssituation Lebensqualität ermöglicht und erhält. Ich nenne euch einfach mal 4 Beziehungsfelder, in denen wir Frieden suchen und bewahren sollen. Und auch das könnte man jeden einzelnen Punkt extra ausführen. Das mache ich nicht. Ich nenne sie nur. Das eine ist die Beziehung zu Gott. Wenn du merkst, du hast Unfrieden in der Beziehung zu Gott, dann lass das nicht laufen. Es ist so schön, wenn man mit Gott im Frieden ist. Ich finde es anstrengend, mit einem belasteten Gewissen bei Gott zu sein. Ja, es ist so einfach, das loszuwerden. Einfach bekennen, such dir jemanden, bekenn das und lass dir Vergebung zusprechen. Das ist eine ganz, oder nimm dir einfach Zeit mit Gott, Beziehungspflege. Das sind einfach Dinge, die schön sind, auch Beziehungen mit Gott, Frieden zu bewahren. Dann gibt's die Beziehung zu meinem Inneren, meinem Gedankenleben, meiner Seele. Und wenn du merkst, dir fällt es schwer, mit dir im Frieden zu sein, ja, dann suche Frieden, jage ihm nach, werde aktiv, gib dich mit einer unbefriedeten Situation mit dir selber nicht zufrieden, sondern befriede das. Aber es gibt nicht nur die Beziehung zu meinem Inneren, zu meiner Seele, es gibt auch die Beziehung zu meinem Äußeren, zu meinem Körper. Bist du im Frieden mit deinem Körper? Mit dem, wie es deinem Körper gibt? Und es lohnt sich für Frieden, also für eine gute Situation des Körpers zu investieren. Und das vierte ist die Beziehung zu anderen. In Familie, in Gemeinde, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft. Suche Frieden in diesen Beziehungen. Es lohnt sich. Klar, man muss investieren, suche Frieden, jage ihm nach. Das fällt nicht von alleine vom Himmel. Wir sollen, wir dürfen investieren. Aber die Frucht davon ist Lebensqualität. Und das wünschen wir uns. Und zwar lange und glücklich, so wie es Vers 13 als Frage formuliert hat, wer das will. Suche Frieden in diesen Beziehungsfeldern und es wird Lebensqualität ermöglichen und erhalten. Ich komme zum Schluss und gebe jetzt einfach nur eine kurze Zusammenfassung. Das Thema war oder ist, das ist Lebensqualität. David gibt uns im Psalm 34 nicht eine Definition von Lebensqualität, aber er beschreibt ein Leben, das Lebensqualität hat. Und er sagt, wie er diese Lebensqualität findet und wie er und wir sie erhalten können. Schritt 1 zur Lebensqualität ist die Gotteserfahrung. Auf die Gotteserfahrung folgt Schritt 2, die Gottesfurcht. Und auf die Gottesfurcht folgt Schritt 2, tue, was Gott sagt. Und dieser Weg ist einfach, er ist schön, er funktioniert und jeder von uns wird Lebensqualität finden und erhalten, wenn er ihn geht. Amen. Jetzt soll einfach Gelegenheit zum Gebet sein. Wenn du ein Gebet auf dem Herzen hast, drück es aus, mach es lieber kürzer und öfter als ein ganz langes und ich werde diese Gebetsgemeinschaft dann mit einem Amen beenden und danach singen wir ein Lied miteinander.